Okay. Kommen wir zu Gottes Wort. Uwe, du solltest wirklich erwarten, dass das komplett weg ist und auch nicht zurückkommt. Das ist sehr biblisch, wenn es so ist. Und wir sind ja eine an die Bibel glaubende Gemeinde, insofern soll es weg sein. Lukas 9, 23 habe ich euch letzte Woche vorgelesen. Ich lese es nochmal vor. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben oder seine Seele retten will, wird sie verlieren. Wer aber seine Seele verliert, um meinetwillen, der wird sie retten. Du kannst über ganz verschiedenen Blickwinkeln über diese Bibelstelle predigen. Wir haben einen rausgepickt, da gehen wir einfach weiter im Kontext der letzten Wochen. Wer seine Seele retten will, der wird sie verlieren. Wer seine Seele aber um meinetwillen an Jesus verliert, wird sie gewinnen, wird das Leben gewinnen, nach was er sich sehnt. Also wer seine Seele versucht, seine Sehnsüchte, sein Leben selber zu füllen, wird es verpassen, wird es verlieren. Wer aber sein Innerstes, seine Seele an Jesus verliert und auf seinen Wegen geht, wird das Leben, nach dem er sich sehnt, gewinnen. Amen. Wir haben darüber gesprochen, dass Gott Sehnsüchte in jeden Menschen hineingelegt hat und diese Sehnsüchte sind gut. Wir verwechseln das manchmal. Wir denken, ja, die Sehnsüchte, weil wir sie vielleicht falsch gestillt haben oder falsch stillen, dass es falsche Sehnsüchte sind oder dass sie nicht gut sind. Aber das stimmt nicht. Die Sehnsüchte in unseren Herzen sind gute Sehnsüchte und es sind Wegweiser, die uns zu Gott ziehen sollen. Ich habe vor 2 Tagen oder vor 3 Tagen in einem Alpha-Kurs abends gepredigt und habe da erzählt, jedes Mal, wenn ich früher, wenn ich am Meer saß, wenn ich einen Sonnenuntergang gesehen habe, wenn ich in der Natur unterwegs war, habe ich diese Sehnsucht in mir gespürt, dieses, es gibt noch was. Also ich hatte eigentlich alles, Freunde, eine Freundin, ein Auto, einen schönen VW-Bus, einen alten, mit dem ich schöne Länder anschauen konnte. Also eigentlich alles, was das Herz begehrt, zumindest das Herz eines Mannes. Also mir ging es gut und doch habe ich gespürt, hier ist eine Sehnsucht, die nichts und niemand stillen kann. Und das immer gefühlt, na, wenn ich das noch habe oder das noch kriege, dann bin ich satt, aber diese Sattheit kam nie. Und es ist tatsächlich so, dass es Sehnsüchte in uns gibt, die kann ausschließlich nur Jesus selber stillen. Er ist die Fülle, die Erfüllung für diese Sehnsüchte. Und zwar gibt es Dinge in unserem Leben, die sind gut, wie was ich gerade beschrieben habe, Freundschaften, Partnerschaften, Erfolg, Gelingen, all diese Dinge sind gut, aber selbst unter den besten Umständen, selbst wenn alles optimal läuft, sprich du hast den besten Freund, die beste Freundin, das schönste Auto, den besten Beruf, du bist absolut erfolgreich, bleibt doch immer etwas in deinem Herzen leer, was nur und ausschließlich Jesus stillen kann. Amen. Und Jesus ist eifersüchtig. Er will, dass er diese Stelle in deinem Herzen füllt. Er will nicht, dass irgendetwas anderes diese Stelle füllt. Kann es gar nicht auf Dauer und kann es nicht in der Tiefe, aber Jesus kann es und Jesus will es stillen. Und es gibt diese Dinge, die uns entweder gefangen nehmen oder aber uns von Jesus wegziehen und er ist uns hinterher, weil er möchte uns an diesen Stellen berühren, auch wenn wir gerade schon mit Gott unterwegs sind. Für die, die Gott, damals kannte ich Gott nicht, dann habe ich Jesus kennengelernt und dann kannst du aber wieder an diesen Punkt kommen, wo du merkst, naja, jetzt habe ich Jesus und trotzdem merke ich, hier gibt es noch mehr. Das ist Gott, der dich zu sich zieht, der dich an sein Herz zieht, der dich ruft, näher zu kommen. Er ist das Leben in Fülle. Wenn es heißt, wer sein Leben verliert an ihn, wird es gewinnen. Das Leben, das du gewinnst, ist Jesus selber. Er ist der Preis. Also, er segnet dein Leben, all das ist gut, er gibt dir Gelingen, er möchte dein Leben mit praktischen Dingen füllen, aber er selber ist der höchste Preis. Er ist dein Erbteil. Amen. Das heißt, Sehnsüchte sind gut und sie sind von Gott, aber nur Jesus kann sie in der Tiefe stellen und unsere Maßnahmen versagen. Wenn ihr letzte Woche nicht da wart, wir haben die Predigten immer online und man kann die sich kostenlos anhören, runterladen. Ich ziehe das jetzt nicht nochmal auf, Teil von Miris Zeugnis, von meinem Zeugnis. Aber was Jesus sagt ist, wenn du versuchst, diese Sehnsüchte, die gut sind, geliebt sein, bestätigt sein, erfolgreich sein. All diese Dinge sind gute Sehnsüchte. Wenn du versuchst, diese Sehnsüchte mit eigenen Maßnahmen zu stillen, dann wirst du sie niemals stillen, sondern es wird immer etwas leer bleiben. Es wird immer etwas zurückbleiben. Ich habe euch erzählt, wenn du versuchst, in Partnerschaft diese Sehnsucht zu stillen, Partnerschaft ist von Gott. Gott sieht Adam an und sagt, hey, es ist nicht gut, dass du allein bist. Und er schafft ihm Eva, also er schafft sie zusammen. Das ist eine Idee von Gott und doch kann Eva nie das Herz von Adam ganz stillen. Eine Frau kann nie die tiefste Sehnsucht im Herzen eines Mannes stillen und niemals kann ein Mann die tiefste Sehnsucht im Herzen einer Frau stillen. Sprich, wenn wir in einer Beziehung sind und merken, da ist eine Leere, da ist ein gewisser Kontext, wo noch was fehlt, es ist Gott, der dich an sein Herz zieht. Und manchmal versuchen wir aber dann mit eigenen Maßnahmen die Beziehung noch erfolgreich, noch tiefer zu machen, was auch nicht bedeutet, dass du nicht an deiner Beziehung arbeitest, dass sie noch erfolgreicher und noch tiefer wird. Aber wenn es Gott ist, der sagt, es gibt ein wir haben in unserer Beziehung damals gemerkt, es gab einfach einen Mangel in unserem Herzen, den hätte Miri nie ausfüllen können. Und umgekehrt hätte ich den nicht ausfüllen können. Da hätte ich ihr noch 10-mal mehr Rosen mitbringen können und noch mehr Schokolade und noch mehr Überraschung. Das wäre nie genug gewesen. Nicht, weil sie komisch ist, sondern weil es was in ihrem Herzen gab, was Jesus stillen musste, an Wert und an Bestätigung. Das Gleiche ist, wenn du, was ich über die Wochen mehrfach gesagt habe, aber auch nochmal der Gedanke, wenn Menschen im Beruf ihren Erfolg suchen, es ist gut, in deinem Beruf erfolgreich zu sein. Aber wenn das dein Wert ist, wenn dein ganzer Wert, deine ganze Bestätigung daraus kommt, dass du erfolgreich bist im Beruf, dass du diese Position erreichst, dass du jenen Titel erreichst, dann jagst du etwas nach, was nichtig ist, was dich nie in der Tiefe ganz füllen wird. Es ist so interessant, wenn du mit Leuten sprichst und merkst, sie kommen an diesen Punkt, sie jagen etwas nach und dann haben sie es und dann ist es doch nicht genug. Du merkst, nee, es fehlt was und dann muss der Kick größer werden. Dann merkst du, es muss noch weitergehen, dann wirst du ein Getriebener. Und genau hier setzt Jesus an, dass er sagt, hey, du wirst dein Leben verlieren. Vielleicht bist du dann ein super erfolgreicher Geschäftsmann, aber andere Teile deines Lebens gehen konsequent den Bach runter. Das ist so. In der Regel ist es nie ganzheitlich. Dann siehst du einen Geschäftsmann, aber seine Ehe bricht. Wie viele erfolgreiche Geschäftsmänner fangen dann irgendwelche Affären an? Warum? Weil im Herzen etwas nicht satt ist. Und du merkst, es ist nur bei Gott, dass es ganzheitlich satt werden kann, wenn Jesus diesen Mangel ausfüllt. Amen? Genau. Das Gleiche, was ich noch hatte letzte Woche, so zwei Gedanken. Wir suchen Sicherheit. Wir suchen Geborgenheit, wir suchen Schutz. Es gibt Menschen auch hier, wo ich einfach empfunden habe, dass der Heilige Geist sagt, du suchst deine Sicherheit darin, dass du finanziell total stabil und weise aufgestellt bist. Ist es gut? Absolut. Es ist gut, ein guter Haushalter zu sein. Die Bibel spricht am laufenden Band von guter Haushalterschaft. Es ist gut, dass du finanziell vorsorgst, dass du dir ein Polster schaffst und so weiter. Aber bei manchen ist es so, dass du dir ein Polster geschaffen hast und darin besteht deine Sicherheit. Weil du immer 5.000, 7.000, 8.000 Euro zur Seite hast, weißt du, ja, das gibt dir ein Gefühl von Sicherheit. Daran ist nichts falsch. Aber Jesus kommt manchmal in unser Leben und sagt, hey, es gibt Dinge in deinem Leben, die sind in sich nicht falsch, aber sie geben dir dieses Gefühl von Sicherheit, von Geborgenheit. Sie sättigen etwas in dir, was ich eigentlich sättigen möchte. Und ich möchte nur, dass du weißt, solche Dinge macht Jesus. Dann kommt er und sagt, hey, ich möchte, dass du mir dieses Polster gibst. Ich möchte, dass du das zum Beispiel da und da hinein investierst. Und jeder, der sowas schon mal erlebt hat, merkt, wie eng dann das Herz plötzlich wird. Also wie herausfordernd das ist. Kennt das irgendjemand, wenn du merkst, Gott spricht was an, wo du denkst so in der Theorie, Amen, und dann sagt Gott es und dann denkst du, hab ich Amen gesagt oder wer war das? Und genau so ist es. Es ist wirklich so. Aber man muss es nicht nur so rum beleuchten, sondern auch andersrum. Es gibt Leute, du denkst, der echte Frieden besteht darin, dass du dir gar keinen Kopf über Finanzen machst. Du planst überhaupt nicht. Du kümmerst dich überhaupt nicht drum. Du sagst, Jesus macht schon alles. Der gute Gott ist mein Hirte und ich kümmere mich gar nicht. Ich gebe aus, so wie es mir gerade liegt und Gott wird schon wieder draufgeben. Und er sagt, Gott, du, das ist auch nicht echter Frieden. Vielleicht hattest du Eltern, die da so korrekt waren, dass du dir gedacht hast, boah, ich möchte überhaupt keine Verantwortung mehr übernehmen. Und zu dir kommt Gott und sagt, du, mach mal ein Polster von 5.000 Euro. Fang mal an, konsequent irgendwie Verantwortung zu übernehmen. Und du denkst, boah, ich sterbe, wenn ich anfangen muss, Verantwortung zu übernehmen. Es ist immer deine Geschichte. Wo stehst du und wo suchst du dir Dinge mit eigenen Maßnahmen, die dir scheinbar Frieden, Freude, Geborgenheit, Erfüllung, Wert, Geliebtsein geben? Was sind diese Dinge? Jesus weiß es ganz genau. Und manche Dinge, ich will Männer, öfters Männer als Frauen, sind in sich schon so zerstörerisch. Ein Mann, der in Pornografie Bestätigung sucht oder Frieden sucht nach einem stressigen Tag, da ist die Sache in sich schon so zerstörerisch. Das weiß auch jeder. Da spürst du, das, was ich da suche, kriege ich gar nicht. Das macht gar nichts satt. Das ist wie Fastfood, das füllt in Anführungszeichen was vielleicht für eine halbe Minute, wenn überhaupt, und danach kommt diese ganze Leere wieder zurück. Und du merkst, die Sache an sich ist schon zerstörerisch. Sprich, es gibt zwei Kategorien. Es gibt Dinge, die zerstören in sich, wie zum Beispiel Pornografie. Du wirst nie den Wert, die Bestätigung, die Geborgenheit oder den scheinbaren Frieden nach einem stressigen Tag darin finden, indem du in eine Scheinwelt flüchtest. Genauso zerstörerisch, wenn Menschen in Drogen und Alkohol gehen. Da merkst du, all das ist nicht moralisch. Gott sagt nicht, hier Alkohol oder Drogen oder dieses oder jenes, sondern du merkst, er sagt, hey, die Quelle, von der du trinkst, die wird dich niemals satt machen. Du bist gebunden, die macht dich kaputt. Wenn jemand in Alkohol flüchtet, um seinen Kopf, um seinen Kummer wegzutrinken, da klagt Gott nicht an, sondern Gott sagt, hey, du wirst das, was du suchst, den Frieden, dort niemals finden. Komm zu mir, ich hab was, was dich wirklich satt machen wird. Amen. Und dann gibt es diese Dinge, die sind in sich nicht falsch. Karriere, Erfolg, Partnerschaft, Freundschaft. Diese Dinge sind gut, aber sie können zu entscheidend sein in unserem Leben. Und dann stehen sie in Konkurrenz zu Jesus. Und er ist wirklich eifersüchtig. Er möchte wirklich die Nummer eins sein. Und die Bibel oder das Alte Testament nennt es ganz oft Götzen oder falsche Liebhaber und spricht dann von Ehebruch. Sagt, hey, du brichst die Ehe, du hängst dein Herz mehr an diese Götzen, die dir scheinbare Sicherheit oder scheinbaren Wert oder scheinbaren Zuspruch geben. Und ich möchte, dass du zu mir kommst, dass du das von mir kriegst. Wenn der Heilige Geist, wenn Jesus anfängt, darüber zu sprechen, dann macht er das liebevoll und deutlich. Das heißt, du weißt es. Du weißt dann, du weißt auch jetzt, der Heilige Geist spricht jetzt zu Punkten und du spürst es. Und manchmal denkt man, oh, ich will es gar nicht hören und denkt dann, Ohren zu, ich höre gar nicht hin. Ich will das gar nicht merken, dass das dieser Punkt ist, den du meinst. Aber so macht es der Herr, er zeigt drauf, er spricht es an. Und dann hast du entweder schon, bist du an dem Punkt, wo du sagen kannst, okay, Herr, ich will. Oder du musst so ehrlich sein, dass du sagst, oh, ich will überhaupt nicht. Aber ich ringe mit dir. Herr, wenn du sagst, wenn du mich hier näher an dein Herz rufst, hey, Jesus sucht Liebhaber. Wir haben darüber gesprochen, wie leidenschaftlich Jesus liebt. Aber in dem Ganzen ist er nicht billig. Er wartet auf Menschen, die ihn zurücklieben mit ganzem Herzen. Die sagen, ich will dich. Und die anfangen zu ringen, dass wenn du merkst, dass Jesus sagt, hey, Karriere ist zu wichtig im Kontext zu mir, dass du nicht sagst, yo, stell dich nicht so an, sondern dass du sagst, hey, wenn das so ist, Jesus, er ist ja keine Maschine, er ist ja kein Roboter, er ist ja nicht irgendjemand, der fern ist, er ist ja ein leidenschaftlicher Liebhaber, der sagt, hey, ich möchte, dass du, das kann auch ein geistiger Dienst sein. Kann auch eine geistige Karriere sein, die zu wichtig ist im Kontext zu Jesus. Du kannst Jesus dienen und es kann wichtiger sein als das Herz von Jesus. Und dann ruft dich Jesus zu seinem Herzen und unsere Aufgabe ist dann zu ringen und zu sagen, ja Herr, verändere mein Herz. Fang an, verändere das. Ich möchte dir das geben. Und wenn dieser Prozess startet, das ist ein echtes Sterben. Das heißt wirklich etwas loslassen. Und hier gibt es einfach zwei Punkte. Das eine ist, vertraue ich Gott, dass wenn ich es loslasse, dass ich wirklich das echte Leben finde? Das ist eine große Frage. Vertraue ich, wenn ich diesen Teil meines Lebens los, wenn ich Gott, ich habe euch letzte Woche erzählt, Gott hat gesagt, gib mir die Schauspielerei. Dieses Gefühl, okay, werde ich das, was ich dadurch kriege, werde ich das wirklich bekommen, wird es satter sein in Gott? Oder als Gott in meinem Kontext zu mir gesprochen hat über Homosexualität und mir gesagt hat, hey, das, was du suchst bei Männern, das wirst du dort nie kriegen. Das ist, du suchst dort etwas, was dort nie gestillt wird. Du suchst eine Geborgenheit, einen Wert, den du so nicht, den du hättest bekommen sollen in deinem Leben an anderer Stelle. Das, was du dort nicht bekommst, glaubst du mir, dass du das von mir bekommst? Die eine Frage ist, vertraust du Gott, dass du es von ihm bekommst? Glaubst du Jesus? Und die zweite Frage ist, willst du Jesus mehr als diese Sache? Willst du das überhaupt? Manchmal spreche ich mit Leuten und die sagen, ach, ich kann Gott nicht vertrauen. Da stimmt's. Und manchmal spreche ich mit Leuten, die sagen, ach, ich kann Gott nicht vertrauen. Und du merkst, nee, eigentlich willst du nicht. Eigentlich merkst du, du willst diese Karriere oder diese Person oder diese Art, wie du lebst, mehr festhalten, als du Jesus willst. Und so zerbrechlich und zart wie Jesus ist, so unbillig ist er auch in Anführungszeichen. Er ist nicht billig, sondern sagt, hey, willst du mich mehr als diesen Liebhaber, als diesen Götzen in deinem Leben? Und diese Frage, die darf jeder von uns beantworten, die muss jeder von uns beantworten. Und wie gesagt, in großer Ehrlichkeit, wenn du merkst, oh nee, eigentlich nicht, dann ring mit Gott. Sag, Herr, ich möchte das eigentlich, mach das. Und ich möchte heute einfach, wie letztes Mal, einfach kurz erzählen, ein Beispiel von mir und dann erzählt Miri ein paar Beispiele von sich, wie das konkret aussieht, dieses Sterben. Mir ist es wichtig, dass ihr nicht einen Aufsatz darüber schreiben könnt, sondern wie sieht es aus, wenn du Gott sowas abgibst? Wie sieht es aus, Montag früh, wenn du nicht im Gottesdienst sitzt? So? Wenn du irgendwie Sonntag, haben wir alle Ja gesagt, und dann spürst und du gibst es Gott. Und dann, wie sieht es Montag aus, wenn es richtig herausfordernd ist? Weil es ist ja wirklich Sterben. Wollt ihr das wissen? Amen. Gut, dann bin ich richtig. Bei mir ein Punkt, den ich euch einfach heute erzähle, ist, als Gott zu mir gesprochen hat übers Rauchen. Ist jetzt kein Thema, darf man rauchen oder darf man nicht rauchen, ist nicht das Thema. Gott hat zu mir gesprochen, dass er möchte, dass ich aufhöre zu rauchen. Meine drei großen Klopper waren sexuelle Dinge, ich war in Drogen und Rauchen. Und ich bin ein Typ, ich bin noch nie aus etwas herausgekommen, weil ich mich einfach zusammengerissen habe. Im Sinn von, jetzt lasse ich das und dann wird es schon. Überhaupt nicht. Ich habe 10.000 Strategien gehabt und alle 10.000 sind konsequent gescheitert. Immer. Egal, wie ich es versucht habe. Und ich möchte euch das sagen, Gott will gar nicht, dass du dich zusammenreißt und dann noch ein bisschen Gebet drauf, jetzt wo du Christ bist, und dann wird es, sondern Gott möchte wirklich dein Befreier sein, weil er möchte auch die Ehre haben. Er möchte den Ruhm haben. Wenn ich auf mein Leben schaue, dann kann ich sagen, oh Christoph, das hast du richtig gut gemacht hier, wie du dich dann so auch für Gott zusammengerissen hast. So. Sondern ich weiß, was ich gemacht habe, ist, vor Gott zu zerbrechen und zu sagen, Gott, ich kann es überhaupt gar nichts. Und zwar nichts von dem, was du möchtest. Und ich bitte dich, dass du mich befreist und frei machst und heil machst. Und das möchte Gott jedem schenken. Amen. Das zieht dich an sein Herz. Also sprach Gott zu mir über das Rauchen. Und ein paar Tage, Wochen davor ging es schon um die Drogen. Und dann hat er mir da so eine Strategie gegeben, wie ich da rausging. Also es ging über ein Jahr, dieser ganze Prozess. Wie gesagt, da gehe ich jetzt nicht rein. Er hat mich ermutigt, dass er mich liebt, selbst wenn ich in dem Ganzen hänge. Das war ganz wichtig. Das erste Jahr hat er gesagt, du, solange du da drin bist, ich möchte, dass du über eins meditierst und davor wirst du auch nicht frei werden. Ich will, dass du weißt, dass ich dich liebe, selbst wenn du da drin hängst. Und ich möchte, dass du jedes Mal, wenn du fällst an diesen Stellen, jedes Mal, wenn du kämpfst, dass du darüber meditierst, dass ich jetzt Ja zu dir sage. Und bevor du das nicht weißt, wirst du nicht frei werden. Wo ich dachte, wow, er hat mehr Zeit, als ich Zeit habe gefühlt. Ihm war das wichtiger, dass ich weiß, dass er mich liebt in meiner Schuld, in meinem Versagen, in meiner Gebundenheit, als dass er mich frei sehen wollte. Das spricht für sein Herz, oder? Amen. So ist Gott. Er sagt, hey, ich will, dass du das weißt. Und dann kam dieser Punkt, so nach einem Jahr, wo ich wusste, okay, ich will wirklich auch frei werden. Ich habe gemerkt, ich will das nicht mehr. Und es gab diese Zerrissenheit, dass ich es nicht mehr wollte, aber in der konkreten Situation wollte ich es dann doch. Also ich wollte nicht mehr diese und jene Droge nehmen und als dann das ein oder andere im Kreis rumgegangen ist, dachte ich mir, oh, jetzt möchte ich eigentlich schon. Und dieses Zerbrechen, da habe ich gesagt, Gott, du musst mein Herz verändern. Und dann hat er mir eine Strategie gegeben, was meinen Drogenkonsum angeht. Und ich war, also 3 Tage sind ins Land gegangen und ich habe geraucht wie ein Schlot dann stattdessen, habe das gut kompensiert. Und dachte so, ihr kriegt das schon hin, irgendwie die 40 Tage. Und nach 3 Tagen sagt Gott in einem Hauskreis abends zu mir, wenn du heute aufhörst zu rauchen, mache ich dich frei. Also es war so, nicht hörbar, aber eindeutig. Ich sag, erste Frage, will ich das überhaupt? Ich sag, gut, ich rauche heute noch und morgen höre ich auf. Und dann höre ich wirklich, es war wie ein Zwiegespräch, der Heilige Geist sagt, nein, wenn du heute aufhörst, dann mache ich dich frei. Ich sage, gut, ich rauche noch eine und dann höre ich auf. Nee, genau, Entschuldigung, er hat gesagt, wenn du heute aufhörst, dann mache ich dich frei. Ich sage, gut, ich rauche jetzt noch eine und dann höre ich auf. Also jetzt noch abends. Nein, wenn du mir das jetzt gibst, also wenn du keine letzte Zigarette mehr rauchst und jeder Raucher weiß das, ich wollte das nochmal wirklich zelebrieren und nochmal rauchen und nochmal genießen und wirklich auch das Sterben genießen und sagen, ich sterbe jetzt für Jesus an dieser Stelle. Das ist lächerlich, wenn du nicht rauchst. Ey, so hat sich's angefühlt. Wirklich, wenn du an was hängst in deinem Leben, ich nehme extra das Beispiel Zigaretten, weil es in Anführungszeichen so banal ist, aber das war so mächtig, es hat sich angefühlt, als würde Gott einen Teil meines Lebens, meines Herzens haben wollen. Wie viel mehr, wenn er eine Person haben möchte, wenn er deine Karriere haben möchte, wenn er dieses oder jenes haben möchte. Also das habe ich schon, das hat sich angefühlt, wie er will einen Teil meines Herzens. Und ich sage, jetzt keine letzte Zigarette mehr rauchen. Und das war dann so ein Ringen. Will ich das? Macht Gott es dann auch wirklich? Was ist, wenn er es nicht macht? Aber dann wirklich, will ich das? Und dann habe ich gemerkt, doch, ich will schon. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir das so. Und es gibt diese kleinen Glaubensschritte, die Gott dir einfach geht. Die überfordern dich nicht, aber es sind schon Glaubensschritte. Es sind schon Schritte, wo du merkst, es ist ein Schritt von Gehorsam, wo Gott dich ruft. Der ist nicht zu viel, aber er ist real und du musst ihn gehen. Dann habe ich meine Kippenschachtel genommen, es war in einem schönen Garten, wenigstens das war schön zelebriert, es gab ein Lagerfeuer. Ich habe sie ins Lagerfeuer geschmissen. So, brennt ihr Zigaretten. Und dann haben sie für mich gebetet. Und dann hat sich überhaupt nicht spektakulär angefühlt. Dann bin ich nach Hause abends, habe mich toll gefühlt. Also 2 Stunden jetzt schon keine geraucht oder 3 Stunden. Das habe ich jahrelang nicht hinbekommen. Also vor allem, wenn du weißt, du darfst nicht. Wenn du darfst, dann vergisst du auch mal eine Stunde oder so. Aber wenn du nicht darfst, also auf jeden Fall war das ein Sieg. Und dann penne ich ein, wach am nächsten Morgen auf. Und das war gefühlt der Durchbruch. Da dachte ich, wow, schon fast einen halben Tag nicht geraucht. Und da dachte ich, ey, du bist auf einem guten Weg. Und das war wirklich so, also ich hatte das Gefühl, das war wirklich die Strategie vom Herrn, dass ich dachte, Mann, du bist schon fast raus, jetzt gerade so weitermachen. Aber es hat sich wirklich wie Sterben angefühlt. Und der Punkt, auf den ich als Beispiel geben möchte, wie wir sterben ganz praktisch, ist überwinden mit Gottes Wort. 1-2 Tage ging das gut, indem ich gefeiert habe, wie lange ich schon nicht geraucht habe. Und dann kam mir plötzlich diese Lust zurück. Ey, du brauchst das. Ey, du hast einen riesen Mangel in deinem Herz. Dir fehlt was. Du kennst es, wenn du aus Pornografie rauskommen möchtest. Du entscheidest dich und dann kommt aber der Tag, wo du so platt bist, wo du so müde bist, wo du herausgefordert bist, wo du frustriert bist und wo du alleine zu Hause hängst und du denkst dir, eigentlich müsste ich mir das jetzt reinziehen. Also dieses Gefühl, ich brauche das jetzt, ich habe einen Mangel in mir und ich muss mir das Zeugs jetzt reinziehen, damit irgendwas satt wird in mir. egal wo es ist, beim nächsten ist es das Essen, beim nächsten ist es die Beziehung. Du hast gerade deine letzte Beziehung durch, merkst, nee, ich möchte echt mal allein sein mit Gott. Und du merkst, dann kommt dieser Mann, denkst, oh, ich brauche aber einen neuen Partner, ich brauche unbedingt jemanden. Und die Erste oder der Erste, der dich anlächelt, denkst, ach, vielleicht bist du die Richtige oder bist du doch der Richtige. Und schneller als du gucken kannst, bist du schon wieder drin in der Sache. Ich hoffe, du kennst das. Ich kannte das. Oder ich kenne das, wie das ist, wenn du merkst, da ist ein Mangel und der, im Alltag plötzlich spürst du, wie er nach dir ruft und wie er dich ziehen will. Und ich sage, Herr, du musst mich jetzt retten. Und dann hat Gott mir Psalm 23 gegeben. Kennt jeder oder die meisten von euch. Wenn du ihn nicht kennst, lernst du ihn heute kennen. Zumindest zwei Teile. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und dann hat Gott zu mir gesagt, fang an, in diesen Augenblicken, wo das kommt, auszusprechen. Du bist mein Hirte. Im Petrusbrief heißt es, du bist der Aufseher meiner Seele. Und ich mache es an diesem banalen Beispiel. Es hat sich angefühlt, als würde ein Teil meines Innenlebens fehlen. Nur eine Zigarette, aber mein ganzes Leben war um Zigaretten geplant. Jeder Arbeitsschritt getan, eine Kippe geraucht. Nächste, lerne ich das, dann rauche ich wieder eine. Mache ich das, dann rauche ich eine. Also mein ganzes Leben hat sich um Zigaretten gedreht. Also nicht ausschließlich, aber es war einfach so Teil meines Lebens. Und dann hat der Heilige Geist gesagt, nimm dieses Wort. Und dann stand ich in diesen Situationen und habe richtig angefangen, mit Gottes Wort zu überwinden. Wenn das kam, ich sage, nein, das fühlt sich jetzt an, als habe ich einen Mangel, als würde mir richtig was fehlen, weil ich nicht mehr rauche. Fühlt sich real an in meiner Seele. Aber jetzt an dieser Stelle sterben, nicht deine Seele selber sättigen und nehmen, sie nicht gewinnen, nicht versuchen, das zu retten, sondern es an Jesus verlieren und sagen, Herr, dieser Mangel ist so real, aber du hast gesagt, du bist mein Hirte, du wirst jeden Mangel ausfüllen. Und das habe ich dann gemacht, konsequent. 2, 3, 4, 5 Minuten und manchmal hast du nur diesen Druck wegbekommen. Es hat sich jetzt nicht glorreich angefühlt, wie wow, bin ich jetzt voll. Sondern es war einfach nur, okay, ich habe es überwunden, ich habe es geschafft, dieser Sache in Anführungszeichen zu widerstehen. Ein anderer Vers, den mir Gott in dieser Zeit gegeben hat, der ist in Jakobus 1,12. Da heißt es, glückselig der Mann, der die Prüfung oder Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Hört sich so banal an im Kontext Kippen. Aber wenn Gott dich aus etwas rausruft, wenn Gott dich aus etwas rausruft, was ein Götz in deinem Leben ist, dann ist das keine Kleinigkeit für Gott. Das war für Gott nicht Zigaretten. Das war für Gott ein Liebhaber, der in Konkurrenz stand zu ihm. Ganz abgesehen davon, dass es meinen Körper kaputt gemacht hat. Und für Gott war das nicht eine Kleinigkeit, dass ich hier überwunden hat. Und ich habe gemerkt, dass ich an diesen Tagen gesagt habe, Herr, du sagst, glücklich ist der Mann, der überwindet. Er wird von dir belohnt werden. Ich sage, ja, Herr, das muss überwunden werden. Es ist nicht glorreich, dieser bekloppten Versuchung jetzt zu widerstehen. Aber ich mache es um deinetwillen. Ich möchte den ganzen Lohn von dir haben. Du wirst jeden Mangel ausfüllen und du wirst mich belohnen. Und Jesus, du bist es mir wert. Nochmal diese Stelle, wird Jesus diesen Mangel ausfüllen, ist die eine Frage, vertraust du ihm? Aber die zweite Frage ist wirklich, ist es dir Jesus wert? Es gab Punkte, wo ich nur gemerkt habe, ich lasse das jetzt nur Jesus, weil du es von mir möchtest. Weder weil es sich gut anfühlt, noch weil es sich irgendwie euphorisch ist, sondern einfach nur Jesus, weil ich dich mehr lieben möchte als alles andere in meinem Leben. Es soll nichts geben, was mir wichtiger ist als du. Hey, und das sagst du nicht in der Theorie Sonntagmorgens, das sagst du im Alltag, wo plötzlich was in deinem Leben Gott es aus deinem Leben nehmen möchte und du merkst, oh, alles in dir willst zurückgreifen und du spürst aber, Gott hat gesagt, nee, gib mir das. Dann kannst du überwinden und sagen, Gott, ich gebe dir das ab. Herr, ich glaube dir, dass du mehr hast und ich möchte dich mehr als diese Sache. Amen. Das ist die Frage, willst du Jesus mehr als diese Sache? Mit Gottes Wort überwinden ist unglaublich entscheidend. Die letzte Bibelstelle, dann kommt Miri, ist in 1. Johannes 2. Da heißt es, ich habe euch, ihr jungen Männer, da geht es um drei Glaubensphasen. Kinder, jungen Männer und Väter. Und die unterschiedlichen Stufen haben unterschiedliche Dinge erkannt. Und die jungen Männer, also so eine mittlere glaubensreife Stufe, aber auch ihr jungen Frauen. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Es ist eine Phase von geistigem Wachstum, dass du lernst, mit Gottes Wort Versuchung zu überwinden. Dass du wirklich gegen Dinge, die dich ziehen, Gottes Wort nimmst und es dagegen stellst. Hey, der Porno zieht dich. Und sagst, nein, Herr, du füllst jeden Mangel aus. Oder du sagst, die Karriere zieht dich, du merkst, Gott sagt, gib mir das ab. Und du hast das Gefühl, dein ganzer Wert geht flöten. Und du sagst, nee, Herr, du hast mich von jeher geliebt. Du warst von Anfang an da, Herr. Du gibst mir richtigen Wert und das ist die Wahrheit. Und ich möchte mehr aus dir leben, wie aus dieser Sache. Und ich glaube dir, dass du es erfüllen wirst. Und du bist es mir mehr wert als meine Karriereleiter, als mein Erfolg, als dieses und jenes. Wohlgemerkt, Karriere ist nichts falsch. Ich möchte es nochmal sagen, weil in der Christenheit wurden diese Dinge auch ganz oft den falschen Hals bekommen. Dass du denkst, ja, für Jesus musst du der Allerletzte sein. Ja? Bloß nicht erfolgreich, bloß nicht gut aussehen, bloß nicht, überhaupt nicht. Also um Jesu willen. Das stimmt nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, aus was lebst du? Woran hängt dein Herz? Und wenn Jesus dich ruft, aus ihm zu leben. Amen. Dann Miri. Hoppala.
Ja. Genau, ich mache den anderen Teil. Sterben auf eine andere Art und Weise. Also ich habe in meinem Leben ganz wenig mit dem Wort Gottes überwunden, sondern ich habe ganz viel auf eine andere Art überwunden, aber ich habe es genauso überwunden, und zwar mit der Gegenwart Gottes. Bei mir war das ganz entscheidend, dass ich an der Stelle, wo quasi das Wort Gottes ist total gut, und für mich war aber so wichtig, dass ich seine Liebe ganz besonders in den Momenten erlebt habe, als es einfach eng geworden ist. Und bei mir gibt es einfach auch, ich war sehr tief gebunden, auch in Sexualität. Also ich war als Frau da drin auch sehr gebunden, aber eben nicht im Sinne wie wahrscheinlich Männer, sondern ich war anders. Es hat ganz viel auch in mir Bestätigung gegeben, aber anders. Und ich glaube, aber bei Männern und Frauen ist es wirklich, der Hauptpunkt ist Bestätigung. Was brauche ich? Ich brauche Bestätigung, ich brauche Nähe, ich brauche Geborgenheit. Wenn ich eigentlich an so etwas gebunden bin, hat es damit zu tun. Und für mich war damals klar, als er mich gerufen hat, Miri, dieser Punkt ist für dich viel zu wichtig. Dein ganzes Herz sucht in diesem Punkt Bestätigung. Das ist halt, glaube ich, wirklich entscheidend, auch wenn ihr euch heute darüber mit auseinandersetzt. Es ruft euch wirklich der Vater. Wenn er sagt, es ist dir zu wichtig, dann muss man das Ganze hören mit einer absolut liebevollen Stimme, die sagt, Miri, ich sehe doch, dass das dich nicht glücklich macht. Ich sehe doch, dass du immer wieder darin eigentlich unglücklich wirst, weil es dich nicht sättigt. Und ich habe das einfach so gewusst, als er mich plötzlich gezogen hat und gesagt hat, Miri, stell dich mal wirklich von diesem, ich sag mal so, er hat es wirklich aus meinem Leben rausgerissen und hat gesagt, das gibt's für dich nicht mehr. Also nicht moralisch, sondern wirklich in dieser liebevollen Art, Miri, ich möchte, dass du all diese Dinge einfach von dir, dass die weggehen. Und dann war das Sterben tatsächlich so praktisch, dass ich jeden Tag geweint habe. Und zwar habe ich mir einfach immer wieder vorgestellt, wie Gott zu mir sagt als Papa, du, da ist so ein Riesenmangel. Also ich habe mir das praktisch vorgestellt, wenn ihr seht, wie David im Alten Testament schon Gott als Freund erfahren hat, dann ist es im Neuen Testament noch viel offenbarer, dass er ein Freund ist. Dann müssen wir genau das verstehen. Wir müssen verstehen, wenn er etwas von mir möchte, dann ist es wie ein guter Freund oder eben dieser Vater, der kommt und sagt, komm du zu mir. Und dann war es wirklich so, dass einfach ich gemerkt habe, dass der Mangel groß war und dass ich mir immer vorgestellt habe, wie der Vater jetzt zu mir spricht, wie er mir sagt, ich liebe dich von Herzen und ich sehe, was du brauchst. Ich sehe das und ich sehe, wie sehr dir das wehtut. Und ich habe wirklich gemerkt, er hat mich kein einziges Mal angeklagt in den Momenten, wo das Ding nach mir gezogen hat und auch wo ich gefallen bin. Also er hat mich nicht angeklagt, sondern wirklich nachdem ich gefallen bin, bin ich sofort weinend in seine Arme gerannt. Ich habe mich nicht einmal verdammt gefühlt, sondern ich wusste, jetzt ist er da. Und er sagt, Miri, ich sehe das. Ich sehe das, dass du das wirklich nicht möchtest. Und es war für mich so schön, diese, wirklich, man kann das nicht beschreiben, aber diese Jahre, wo ich gestorben bin, wo ich gesagt habe, ich will das nicht, aber Herr, du ziehst mich an dein Herz, wenn ich das nicht will, und gleichzeitig aber im Fallen wirklich mich nicht zu verdammen, sondern ich wusste in dem Moment, jetzt ist er da, und dann hat er über mich gestreichelt mit seinem ganzen, also wirklich so ganz praktisch, ich lag in meinem Bett und habe geweint und habe gesagt, oh Herr, du siehst, wie leer mein Herz ist, und er hat mir nur gesagt, ja, ich sehe, wie leer dein Herz ist, ich sehe das, und ich werde niemals werde ich dich dafür verdammen, dass dein Herz leer ist, sondern ich werde immer dich zu mir rufen. Und es war für mich einfach so eine unglaublich schöne Zeit, wo ich gemerkt habe, der war nicht, das wie es im Wort Gottes steht, er war nicht einmal Verdammnis, sondern es war immer die Güte des Herrn, die sich so über mir gelagert hat. In den Momenten, wo ich mich aufgemacht habe, wo ich gesagt habe, Herr, du siehst mein Herz, du siehst, dass es einfach so eine tiefe Leere ist. Und es war, ich kann nur sagen, das ist das Allerschönste zu erleben, dass dieser Gott im Neuen Testament genauso ist. Der ist einfach der liebevollste Gott, der nicht einmal anklagt, sondern der immer zu sich ruft und sagt, ich liebe dich von ganzem Herzen. Und ich kann euch einfach nur sagen, ich bin so frei. Ich brauche Bestätigung wirklich nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie sich das angefühlt hat. Ich weiß, wie schlimm das war. Es hat mich wirklich tagtäglich gezogen. Wahrscheinlich, ich war so leer in mir drin, aber ich bin einfach frei. Ich merke, das zieht mich nicht mehr. Es ist wie, nee, ich bin geliebt. Ich bin bestätigt. Ich brauche das nicht mehr. Aber ich habe mir einfach auch die 1,5 Jahre genommen, mit Gott da durchzugehen. Also ich habe nicht auf die Tube gedrückt und gesagt, das muss sich endlich verändern, sondern ich habe jeden einzelnen Tag genutzt und habe gesagt, Herr, du siehst es, und er hat es gesehen und seine Gegenwart hat mich wirklich gesättigt. Aber vor allem mit dieser Zuspruch, mit diesem, ich sehe dich und ich liebe dich und ich sehe, was du tust, das tust du nicht aus Bosheit, das tust du nicht, um mir zu schaden, das tust du, weil dein Herz so leer ist. Und wenn man das immer wieder spürt, diese Gegenwart Gottes, die einen so liebevoll bestätigt, dann wird das, was im Herzen leer ist, das wird einfach satt werden. Und ich habe einfach ganz viel erlebt, dass die Beziehung, diese reale Beziehung zu Gott, die Dinge heil macht, die wir selber nicht heilen können, die wir aus unseren mit eigenen Maßnahmen können wir das nicht wieder reparieren. Es geht nicht, aber Gottes Gegenwart und Gottes Liebe, die füllt es auf. Und deswegen heißt es auch im Galater, den Vers habe ich wirklich immer wieder genommen, da ist es Galater 2,20, da heißt es, was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn, der mich geliebt hat. Und das war für mich so real, ich wusste genau, ich lebe es jetzt im Fleisch, aber er weiß, wenn er mich lieben darf darin, dann werde ich im Geist leben. Und es ist wirklich so. Es ist eine Fülle, die kommt in dem Moment, wo ich wirklich verstanden habe, Gott schaut meine Sünde nicht an und deutet darauf und sagt, das Ding muss sofort verschwinden. Sondern die Sünde sieht er an und er sagt, es ist doch ein leeres Herz, das nach Sinn sucht. Und wenn ich weiß, dass er es genauso bewertet, dass meine Sünde vor ihm nicht eklig ist, sondern dass er sagt, ich sehe doch die Leere, dann kommt er und sagt, und ich fülle diese Leere, weil ich es bei ihm suche, weil ich mich nicht abgelehnt fühle, weil ich nicht das Gefühl habe, er denkt sich, die könnte das jetzt auch mal hinkriegen, sondern er sieht, mit welcher Art ich komme. Und ich habe diese Punkte, also Sexualität und aber auch zum Beispiel, habe ich letzte Woche erzählt, es gab so Männer, die auch immer wieder in mein Leben kamen, es waren nicht Christen, da war relativ eindeutig, okay, die sollen es nicht sein. Dann kam aber auch ein Christ in mein Leben und ich dachte, der ist es und dann, wie es ja so ist, ne? Jedes Plakat zeugt davon, es ist der Richtige und überall steht plötzlich, es ist der Mann. Und dann hat der Mann mich auch noch eingeladen auf eine Skihütte und für mich war das eindeutig, jetzt geht's los. Und dann hat Gott ganz, ganz leise zu meinem Herzen eine Woche vor Skifreizeit gesprochen und hat gesagt, ich möchte, dass du zu Hause bleibst. Und dann habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Das kann nicht sein, dass er das möchte von mir. Und dann habe ich auch zu Hause so auf dem Bett gelegen und gesagt, Papa, ich weiß, wenn ich jetzt mit dem Mann mitgehe, dann werde ich mit dem zusammen sein und dann wird alles in Erfüllung gehen, was du gesagt hast. Und dann habe dann aber angefangen, dass ich diese Stimme, und das möchte ich euch sagen, wer Wahrheit sucht, wird Wahrheit finden. Aber es braucht diesen Anspruch, dass wenn Gott leise zu mir spricht, dass ich es hören möchte. Weil viele von uns möchten die Stimme dann doch nicht hören und sagen sich, ach, das war nicht richtig. Und was ich gemacht habe, war, ich habe es irgendwie nicht ganz geglaubt, aber es war so leise, dass ich gemerkt habe, aber ich kann es auch nicht ignorieren, Gott. Und dann habe ich angefangen zu sagen, wenn du es wirklich bist, ich habe noch eine Woche Zeit, dann sprich nochmal. Und wirklich, ich habe das ihm konsequent hingelegt. Ich habe das nicht aus Bosheit gemacht, sondern wirklich, weil ich mir sicher sein wollte, dass er sagt, ich soll nicht mitfahren. Habe ich jeden Tag gesagt, bestätige es nochmal. Er hat es jeden Tag bestätigt. Und ich habe nochmal, was ist wirklich du? Und er ist da so liebevoll. Er sagt auch nicht, du willst es nicht hören. Er sagt, nee, ich sehe, dass dein Herz einfach nur wirklich die Wahrheit will. Und es war dann so, nach 3 Tagen war es klar, okay, ich soll zu Hause bleiben. Und natürlich war dann mein Gedanke, dass der Mann danach, dann nach der Skifreizeit mit mir zusammenkommt. Ich dachte, Gott hat noch bessere Wege wie eine Skifreizeit. So wie es immer ist, man legt den Isaak auf den Opferaltar. Und im Endeffekt ist das ja auch egal. Auf jeden Fall. Was ich euch sagen möchte, ein halbes Jahr später hatte dieser Mann 2 Frauen innerhalb von einem halben Jahr das Herz gebrochen. Und ich wusste, ich wäre auch eine gewesen, die hätte wirklich unter ihm gelitten. Und ich war damals wirklich, ich kann euch nicht sagen, welche Freudentränen ich hatte, als ich 6 Monate später gesehen habe, wie gut es war, diese leise Stimme nicht zu ignorieren, sondern zu sagen, Herr, wenn du es bist, wird es einen Grund haben. Und ich habe auch richtig geheult, als er dann nicht mit mir zusammengekommen ist, aber auch wieder wirklich geheult vor Gott und gesagt, Herr, das glaube ich jetzt gar nicht. Und das tut mir richtig weh, aber du warst es, das weiß ich. Und dann wirklich, man sieht die Resultate, man sieht es, wenn Gott irgendwo rausruft, es macht immer Sinn. Und im Endeffekt wirst du sehen, dass er es gut mit dir gemeint hat. Und das möchte ich euch einfach so sagen, das sind so Punkte, Gott wird bei dir drauf leuchten und wird sagen, hey, hier möchte ich, dass du frei bist. Und dann ist es immer ein liebender Vater, das wird immer so bleiben. Es ist ein liebender Vater, der dich an sein Herz ruft und du wirst in seiner Gegenwart. Also stell dir das wirklich ganz praktisch vor, wie David, der hat auch mit diesem Gott als Freund gelebt. Stell dir vor, wie er ist. Stell dir vor, wie er liebevoll zu dir ist. Nimm die Worte Gottes, wo er beschrieben wird. Der ist ja gute Gott. Also man muss richtig anfangen. Gott hat uns auch Fantasie gegeben. Ne? Also ich habe richtig angefangen, das Wort Gottes zu nehmen und ich habe mir die Schriftstellen so angeschaut, wo er einfach gut beschrieben wird, wo er sagt, der liebende Vater. Es heißt ja, er ist besser als ein irdischer Vater. Und ich bin wirklich aktiv reingegangen, habe gesagt, wenn du besser bist als ein irdischer Vater, na gut, dann mache ich mir mal ein Traumbild von meinem Vater so. Und ich habe mir dieses Traumbild genommen, habe gesagt, okay, dieses Traumbild werde ich anwenden auf jeden Mangel. Und so wirst du mit mir umgehen. Und es hat wirklich, genau, Gott liebt es. Ich habe mich dann ganz oft einfach darin reingegraben, in dieses Gefühl, wie der Vater zu mir ist, wie er mich liebt, wie er mich immer lieben wird. Und eben in diesen Situationen von Sterben habe ich das ganz viel gemacht. Und jetzt, ich habe das letztes Mal auch erzählt, ich habe ganz viel Ruhe und Frieden zum Beispiel in dem Gedanken gesucht, niemals Kinder zu haben. Das war mein Gedanke als Frau. Wenn ich Kontrolle über mein Leben behalten will, dann am besten, dass es keine Kinder gibt. Weil Kinder, die können alles aus der Bahn werfen. Und ich habe gemerkt, auch da, wo Gott mich gezogen hat, gesagt hat, glaubst du mir, dass du mehr Ruhe und mehr Frieden haben wirst an meinem Herzen, wie wenn du sagst, du wirst keine Kinder haben. Und es war für mich auch so ein Sterben, wo ich gemerkt habe, ja, eigentlich nicht, weil ganz praktisch stehen die um 6 Uhr auf, ganz praktisch machen die einfach alles, was sie wollen und ich muss sie erziehen. Und ich habe mir gesagt, ja, glaube ich das Jesus? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich erlebt habe, dass wenn ich an seinem Herzen bin, habe ich immer mehr Frieden, wie wenn ein Umstand entscheidet nicht über meinen Frieden, sondern er in meinem Herzen. Und dann wusste ich, das ist gut und das ist wirklich so, dass es einfach Bereiche gibt, was Christoph gesagt hat, Ruhe, Frieden, woher nimmst du deine Ruhe, wo nimmst du deinen Frieden, wo ruft Gott dich raus zu sagen, ich gebe dir einen anderen Frieden, ich gebe dir einen höheren Frieden. Oder wo sagt Gott dir, du nimmst zu viel Bestätigung, aber eben immer als dieser liebende Vater, was so schön ist und was wirklich, was ich euch neben dem Wort Gottes mitgeben will, ist, macht euch ein Bild von diesem liebenden Vater. Macht euch ein Bild, wie er mit euch umgeht, macht euch ein Bild, stellt euch das vor, geht mit euren Gedanken aktiv da rein. Weil er liebt es. Er sagt zum Beispiel, David sagt, ich denke Tag und Nacht über deine Güte nach. Was heißt das praktisch? Wir müssen uns mal wirklich manche Worte einfach praktisch vor Augen führen. Was heißt es, wenn ich Tag und Nacht über eine Güte nachdenke? Dann mache ich mir ein Bild von seiner Güte. Dann überlege ich, oh, du bist so gut zu mir. Dann denke ich mir manchmal vielleicht Dinge aus, was er gemacht hat. Zum Beispiel, wie er mich bewahrt hat vor Dingen. Also ich denke aktiv darüber nach, wie gut er ist. Aber ich mache es auch in den Momenten, wo ich spüre, dass er etwas von mir will. Da denke ich auch, dass er gut ist. Also ich muss mich daran erinnern, wenn er etwas von mir will, dann ist er gut. Und dann fange ich an, mir vorzustellen, wie in diesem Prozess seine Güte mich umhüllt, wie er mich herausruft, wie er mich liebt, wie er mich im Fallen liebt, wie er mich immer konsequent liebt. Und das ist so entscheidend, dass wir hier, wie wir unsere Gedanken in anderen Bereichen, wenn wir über Träume nachdenken, da können wir träumen. Und das ist gut, das hat Gott uns gegeben, aber er hat uns auch unsere Gedanken gegeben, über ihn nachzudenken, wie er ist. Und das ist was Unglaubliches, was unsere Seele sättigt. Das ist, wie man es auch in der Partnerschaft zum Beispiel merkt manchmal, ne? Wenn man dann plötzlich nachdenkt, was der Partner alles Gutes getan hat in den letzten Jahren, dann geht's Herz auf, dann merkt man, oh ja, das ist schön. Und so ist es auch bei Gott, über ihn nachzudenken in seiner Güte, das öffnet dein Herz und das macht dich, in den Momenten, wo er dich aus etwas rausruft, weißt du, da ist ein guter Vater an deiner Seite und du wirst es richtig erleben, wie er dich stärkt, wie er dich liebt, wie seine Gedanken, es heißt, er hat Gedanken der Zukunft und des Friedens über dich. Also solche Sachen, solche Worte, nehmt die und lasst die nicht einfach abprallen an euch, sondern darüber denkt nach und fangt an, wirklich ein Bild zu entwickeln über Gott, das seinem Wort entspricht.
Gut, Amen. Kommen wir zum Ende. Was Miri sagt, gerade diesen Punkt, ich habe letztens ein Zitat gelesen, da heißt es, das Herz spricht die Sprache der Geschichte oder es spricht die Sprache der Geschichten. Es ist wirklich so wichtig, dass wir uns die Dinge auch bildlich vorstellen. Im Rahmen von Gottes Wort, es ist ja, wir stellen uns ja nicht irgendjemand vor, Gottes Wort ist ja voll von Beschreibungen, wer Gott ist und wie er ist. Und dass wir das wirklich meditieren, dass wir darüber nachsinnen. Und dass wir in diesen Bereichen, wenn er uns ins Sterben ruft, wenn er sagt, lass das los, dass wir ihm vertrauen, dass wir uns vorstellen, wer er ist, wie er ist. Aber, dass wir auch wirklich uns scannen, willst du ihn mehr als diese Sache? Er ist es wert, dass wir ihn mehr wollen. Es ist wirklich so, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn du merkst, das kannst du nicht, das habe ich letzte Woche schon gesagt, Gott klagt dich da nicht an, sondern er wird dir noch mehr zeigen, wie gütig er ist. Guck mal, er hat eine Hüfte vor 3 Wochen hier geheilt. Warum? Weil er liebt. Er hat bei einer Geburt gesegnet. Warum? Weil er liebt. Gott ist gut und das Neue Testament ist voll von Beschreibungen, wenn wir das Leben von Jesus anschauen, wie gut und wie herrlich Gott ist. Ich möchte euch noch einfach ein paar Psalmworte vorlesen, beziehungsweise aus den Sprüchen. Den einen, der steht hier vorne, Sprüche 18,10. Das eine ist, überwinde mit Gott durch sein Wort, indem du die Verheißungen festhältst, wenn er dich ruft, zum Beispiel ins Sterben. Das andere ist, nimm deine Zuflucht zu ihm, flüchte zu Gott, renn zu ihm, wie Miri sagt, rede mit ihm, wie ein Freund, sag ihm das. Ich habe gesagt, Herr, ich fühle mich so einsam jetzt, wo ich das nehmen möchte, da, wo ich früher draus gelebt habe, ich fühle mich allein, füll mein Herz auf. Und dann heißt es in Sprüche 18,10, ein fester Turm ist der Name des Herrn. Zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit. Psalm 17,15. Ich aber, ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit und ich werde gesättigt werden, wenn ich erwache mit deinem Bild. Wenn du Gott vor Augen hast, dann ist dein Innerstes gesättigt. Das ist nicht Theorie, Das soll Realität sein in deinem Leben. Es soll das Realste sein, was du kennst. Ich kann dir sagen, wenn ich Gottes Gegenwart spüre, spüre, wie er da ist. Nichts macht mich so tief satt wie das, was Psalm 63, 6 sagt. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben. Wie Mark und Fett, also damals, es geht um, so wie du satt bist von Mark und Fett, habe ich letzte Woche schon gesagt, heute müsstest du sagen, wie dich ein New York Cheesecake satt macht, richtig? Wenn du mal so, ich weiß nicht, ob ihr New York Cheesecake kennt, also bei The Bird gibt es einen super New York Cheesecake, wenn du so einen richtigen Burger gegessen hast, falls du Fleisch isst, und dann so ein New York Cheesecake, dieses Gefühl von, boah, ich bin richtig satt, körperlich, das gibt's für die Seele bei Gott. Wo du sagst, ich bin satt, also da passt nichts mehr rein, nichts mehr. So satt möchte Gott uns machen. Amen. Da müsste man Amen jubelnd rufen, weil so fantastisch ist das. Wirklich, Gott gibt dir nicht so ein kümmerliches Leben und du kommst durch, sondern Gott will, dass dein Innerstes satt ist. Richtig getränkt und satt. Letzter Psalm, 107, 9. Denn er hat die dürstende Seele gesättigt und die hungernde Seele mit Gutem erfüllt. Schließen wir mit dem Gedanken. Du musst deinen Hunger und deinen Durst sehen. Wer keinen Hunger und keinen Durst hat, kann nicht gesättigt werden und wird es nicht holen. Wer seinen Hunger und Durst an falschen Quellen sättigt und konsequent von denen trinkt, wird nicht erleben, dass es Gott tun kann. Und das ist diese Herausforderung, diesen Hunger und diesen Durst zuzulassen, wenn Gott dir das Alte wegnimmt. Und es gibt diesen Augenblick von freiem Fall, wo du das Alte losgelassen hast, aber das Neue noch nicht da ist. Und das ist die schwierigste Phase. Also du hast es losgelassen, weil Gott dich rausruft und jetzt fällst du und merkst, boah, jetzt spüre ich ja wirklich Mangel, ich spüre ja wirklich Hunger und Durst. Und dann zu wissen, Gott wird es sättigen. Und ganz viele, bevor es Gott sättigt, greifen sie wieder zurück zum Alten und sagen, oh, ich halte mich doch daran fest. Und hier sagt Gott, nee, vertrau mir. Lass das Alte los, lass das los, was ich dir zeige und ich werde deinen Hunger und deinen Durst stillen. 100%. Lass uns aufstehen und dieses Lied einspielen, sag es laut. Wenn wir das Lied jetzt gerade nochmal hören, öffnet mal so einfach so eure Hände, wenn ihr die Freiheit dazu habt. So. Der Herr möchte wirklich in unser Herz hineinsprechen, dass er uns leidenschaftlich liebt. Und er spricht es in dein Herz hinein, er sagt es laut zu deinem Herz. Es soll nicht Hören sagen, nicht Theorie sein, nicht Kopfwissen, nicht dogmatisches, nicht theologisches Wissen, sondern es soll eine Herzensrealität sein. Dass der König der Könige, der Herr der Herren, der Richter der Welt, der Anfang und das Ende, der Liebhaber deiner Seele, dass er dich liebt mit allem, was er ist, dass er dich kennt, dass er dir alles gibt und alles gegeben hat in seinem Sohn, dass er weiß, was du willst, dass er deine Sehnsüchte kennt, dass er deine Wünsche kennt, dass er deine Ängste kennt. Du bist ein offenes Buch für ihn. Als Kind habe ich mir gedacht, dass Gott alles sieht, dass es eine Drohung ist. Aber es ist keine Drohung. Er sagt, hey, ich weiß, wer du bist und ich weiß, was du brauchst. Ich flute dich mit deiner Liebe. Und deine Antwort soll Liebe sein. Ich flute dich mit Leidenschaft. Und deine Antwort soll Leidenschaft sein. Ich flute dich mit Loyalität. Und ich sehne mich nach Loyalität von dir. Ich bin an deiner Seite. Ich will, dass du mich so kennst, dass du mir auf allen Pfaden nachgehst, dass du mir vertraust und mir nachgehen kannst, dass du gehorsam sein kannst, weil du mich kennst, weil du mir glaubst und weil du mich liebst und du weißt, dass ich dich liebe. Heiliger Geist, berühre jedes Herz. Wenn dich das betrifft, öffne so deine Hände. Gib einfach so als so ein Zeichen, so Herr, flute mein Herz. Die Liebe ist leidenschaftlich, die Liebe ist nicht theoretisch. Herr, ich danke dir, dass du Herzen tränkst, dass du Herzen füllst mit deiner Liebe. Der Heilige Geist kommt wirklich und flutet dein Herz mit Liebe jetzt. Es kann sein, dass du einfach so eine Wärme spürst, einen Trost spürst. Auch vielleicht diese Enge so richtig wahrnimmst, auch diesen Mangel. Vielleicht schreit auch gerade alles in dir. Der Herr macht dein Herz lebendig. Es kann sein, wenn dein Herz wieder lebendig wird, dass auch tiefer Schmerz und tiefe Trauer und tiefe Sehnsucht hochkommt. Aber ein lebendiges Herz ist besser als ein totes Herz. Und ein lebendiges Herz, was auch wieder Schmerzen spüren kann, ist besser als ein totes Herz. Wir können nur tiefe Freude, tiefe Liebe, tiefe Geborgenheit spüren, wenn wir bereit sind, auch den Schmerz zuzulassen, da, wo diese Dinge nicht gefüllt worden sind in unserem Leben. Und der Herr nimmt uns auf eine Reise mit, so als Gemeinde oder auch wenn du hier bist als Gast und es möchtest, wo dein Herz lebendig macht, wo dein Herz wach küsst, wo dein Herz neu macht. Und ich möchte dich segnen mit Mut, das zuzulassen. Ich möchte dich segnen mit Mut, zuzulassen, zu erkennen, was in deinem Herzen ist, welche Sehnsüchte da sind und die nicht wegzudrücken, die nicht abzutöten, die nicht an falschen Stellen. Es gibt die einen, spüren ihre Sehnsüchte und füllen sie an falschen Stellen. Die anderen töten ihr Herz ab und spüren gar nichts mehr. Und der Herr ruft dich, dass dein Herz lebendig wird, dass es wieder wach wird. Einzeln sagt er hier, du hast gar keine falschen Quellen, weil du gar nichts mehr spürst. Aber du sollst wieder spüren, du sollst wahrnehmen, du sollst Sehnsüchte wahrnehmen, du sollst Dinge wahrnehmen. Und du wirst es merken im Alltag, in Beziehungen, in Freundschaften, in deiner Partnerschaft, im Beruf. Du wirst merken, wow, warum tut mein Herz hier so weh? Und da geh nicht drüber hinweg, sondern erkenn, was ist eigentlich das Tiefere, nach was du dich sehnst? Nach was hältst du hier Ausschau? Warum bist du traurig, wenn dieses oder jenes passiert? Warum tut es so weh? Ich möchte dich segnen, dass du den Mut hast, das anzuschauen und dass du spürst, dass der Heilige Geist da ist und dir eine Antwort gibt und dir zeigt, was die tiefere Sehnsucht in deinem Leben ist. Warum ist diese Eifersucht da? Warum ist dieser Neid da? Warum ist diese Angst da? Was ist das? Und dass du spürst, dass diese Sehnsüchte, auch dieser Schmerz zum Teil, dich zu Gott ziehen soll, an sein Herz ziehen soll, damit er es berühren und heilen und freimachen kann. Heiliger Geist, ich danke, dass du das wirkst in uns. Ich danke, dass du das machst, dass du treu bist, dass keiner von uns das selber machen muss, sondern dass auch hier du so souverän, so liebevoll bist, dass du uns erobert hast. Du hast die Brücken über, du hast jedes Tal überwunden, du hast jeden Berg überwunden, um uns zu finden. Nicht wir, sondern du bist gekommen, du bist in unser Leben gekommen, Herr. Und dafür danken wir dir. Und wir sagen, führ uns weiter, führ uns in die ganze Weite, die du einfach hast. Führ uns in die ganze Weite, die du hast. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns in deine Fülle und in deine Freiheit rufst, wo wir dich leidenschaftlich lieben, mit allem, was wir sind, weil wir wirklich wissen, dass wir leidenschaftlich geliebt sind. Vielleicht können wir zu dem Abschluss einfach nochmal dieses In My Life einspielen. Und ich möchte euch segnen für diese Woche, dass ihr einfach in Gottes Gegenwart geht, unter Gottes Schutz, unter Gottes Bewahrung, dass euch kein Unheil naht, dass ihr spürt, dass Gott da ist und dass ihr auf ihn reagiert. Nicht nur im Positiven, sondern dass ihr sensibel seid, wenn Dinge hochkommen, die vielleicht wehtun. Dass ihr hört, wo er euch aus Quellen rausruft und dass ihr ihm vertraut. Und dass ihr erlebt, dass ihr sagt, Jesus, du bist der, den ich will dich mehr als alles andere. Wie die Perle im Feld, ich bin bereit, alles zu verkaufen, um dich zu gewinnen. Und wenn wir dieses letzte Lied einspielen, ihr könnt gerne einfach hier noch sitzen bleiben, das auf euch wirken lassen. Ihr könnt gerne nach vorne kommen und hier für euch beten lassen. Wenn ihr irgendeine Not habt, wenn ihr merkt, das betrifft euch, ihr könnt gerne nach draußen gehen. Dort gibt es noch Kaffee und Tee und Kekse. Aber ich wünsche euch einfach, dass ihr erlebt, dass all das nicht Theorie ist, sondern dass der Liebhaber eurer Seele um euch wirbt. Amen.